Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit kommendem Thema, dem wir uns in der folgenden Stunde widmen wollen. Wechseljahre verstehen und bewusst erleben. Und zu diesem Thema haben wir zu Gast Frau Dr. Med. Carmen Kirsten. Sie ist Gynäkologin und Ärztin für Naturheilverfahren. Mit ihr bin ich jetzt in Darmstadt verbunden. Ich grüße Sie recht herzlich. Guten Morgen, Frau Kirstgen.
Guten Morgen, Frau Engert. Ich freue mich auch sehr, mal wieder bei Radio Horeb und bei Ihnen zu Gast zu sein.
Sie sind nicht nur Ärztin, ausgebildete Frauenärztin und nebenbei immer noch Ärztin für Naturheilverfahren. Sie haben noch verschiedene andere Zusatzausbildungen gemacht. Sie sind auch tätig und beraten Patienten und Patientinnen mit systemischer Beratung in Psychotherapie. Und sind in eigener Praxis in der Nähe von Darmstadt tätig. Und sie halten auch Seminare, Vorträge und Fortbildungen ja rund um das ganze Thema der Wechseljahre. Das heißt, sie sind eigentlich eine richtige Expertin und haben die Wechseljahre selber auch schon durchlebt oder sind auch noch immer dabei. Das heißt, sie können das Thema von allen Seiten spiegeln. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind. Ja, Wechseljahre bewusst erleben und verstehen. Wie können wir das eigentlich verstehen? Warum stehen den meisten Frauen eben genau diese Wechseljahre, dieser Abschnitt in der Lebensmitte, so wie etwas sehr Unangenehmes wie eine Krisensituation bevor? Was passiert eigentlich im Körper einer Frau? Und an welchen Symptomen erkennt man auch die typischen Wechseljahre? Was sind auch so typische Beschwerden? Das sind Fragen, die wollen wir im Verlauf der nächsten Stunde besprechen. Und natürlich auch die Frage, wie sieht es eigentlich mit Männern aus? Haben die auch so etwas wie Wechseljahre? Und was passiert denn dort? Oder auch, warum nimmt das oder wird das in der Gesellschaft eigentlich auch kaum wahrgenommen? Ja, wenn wir uns der körperlichen Seite zugewandt haben, wollen wir natürlich auch fragen, was spielt sich denn im ganzen Gemütshaushalt einer Frau ab? Wie können wir die Wechseljahre auch als eine Chance verstehen, daraus etwas zu machen, auch umzudenken? Was kann da auch weiterhin helfen? Wie kann man achtsam leben? Wie kann man das eigene Leben und auch das, was sich bisher vielleicht alles so angestaut hat, unter einem neuen Blickwinkel sehen? Also es gibt Fragen über Fragen, die wir einfach in der kommenden Stunde ansprechen wollen, Frau Dr. Kirsten. Und was meinen Sie denn vorab? Warum ist das denn nun so, dass den meisten Frauen heute die Wechseljahre eben wie so ein drohendes Damoklesschwert bevorstehen, wie ein sehr unangenehmer Kriseneinschnitt, ja manchmal fast schon wie ein Abschied aus dem Leben selbst? Ist das so? Nehmen Sie das auch so wahr in der Praxis und auch in der Gesellschaft?
Ja, Frau Engert, das ist tatsächlich so. Und ich habe mir die Frage ganz am Anfang gestellt meiner Tätigkeit und über die Jahre immer wieder beobachtet, dass das eigentlich noch mehr zugenommen hat. Wechseljahre heißen ja auch Klimakterium. Und wenn man die Wurzel dieses Begriffs nimmt, der aus dem Griechischen kommt, heißt das übersetzt Stufe, Staffel, Leiter. Also eigentlich was ganz Positives. Und die meisten Frauen verbinden aber eher etwas Negatives damit. Ich denke, die Antwort darauf liegt in den Gedanken, in den Werten unserer Zeit. Ich glaube, die Menschen verbinden mit Altern, und darum geht es ja in dieser Phase des Wechselns, einfach nur Verlust, Verlust von Schönheit, von Lebensfülle, von Attraktivität, und damit ist sehr viel Angst verbunden. Mhm. Und obwohl wir ja so aufgeklärt sind, unterliegen wir heute oder viele einem ganz großen Diktat. Ein Diktat, ein Schönheitswahn, Jugendwahn, Körperkult wird so hoch betrieben wie sicher noch nie. Und ich glaube, das ist einfach die Wurzel dafür, dass die meisten solche Angst haben vom Wechseln und Altern. Mhm. Und der zweite Punkt ist sicherlich, das geht ja damit einher, dass die meisten natürlich sich nicht mehr verwurzelt fühlen in einer tiefen Spiritualität, die ein Mensch, der glaubt, dass nach diesem Leben noch was anderes kommt, wird sicher anders mit dieser Frage umgehen als ein Mensch, der einfach alles in diesem Leben noch erleben muss.
Ja, da kommt also einiges zusammen. Sie sprechen den Verjüngungswahn an, den Körperkult und auch die nicht mehr vorhandene Spiritualität, eine Verwurzelung, etwas, wo der Mensch wirklich ein Fundament hat, auf dem er steht, von dem er her lebt und auf das er auch hinlebt. Ist das eigentlich vielen Menschen, vielen Frauen bewusst, dass sie auch diesen ganzen Zeitgeisterscheinungen wie Körperkult, Verjüngungswahn, äußere Attraktivität, dem doch irgendwie auch erlegen sind? Wir alle, da schließe ich mich auch mit ein, dass wir also gewisserweise auch Kinder unserer Zeit sind.
Ich glaube nicht, dass es ihnen bewusst ist. Und deswegen mache ich viele Vorträge und Seminare dazu, um genau in dieses in diese Bewusstseinserweiterung hineinzugehen und einfach mal den Leuten klarzumachen, bleibt mal stehen und schaut, wonach ihr jagt, wonach ihr rennt. Es sind sicher Kinder dieser Zeit und es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich im Wechsel oder im Alter nicht um seinen Körper und Gesundheit und diese Dinge kümmern soll. Es geht nur darum, was ist der Fokus, was ist das Ziel? Warum mache ich das Ganze?
Warum mache ich das Ganze? Da fällt mir einfach gerade ein Zitat ein, was ich in Ihrem Buch gelesen habe von Pater Burb. Sie zitieren ihn mit den Worten, wer glaubt, dass seine Existenz mit dem Sterben endet, liefert sein Leben der Sinnlosigkeit aus. Er weiß nicht, warum er da ist, woher er kommt, wohin er gehen wird, wozu er am Ende gelebt hat. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die man im Alltag ganz gut verdrängen kann, die spätestens dann eben in einer Krisensituation vielleicht mehr ins Bewusstsein rückt und dann auch nach einer Antwort verlangt. Das wird uns hier auch im Laufe der Sendung immer wieder beschäftigen, dieser Hintergrund, die Sinnfrage eben auch. Frau Dr. Kirsken, Sie sind nun schon seit 18 Jahren in eigener Praxis tätig und Sie haben sich offenbar relativ früh auch diesem Thema der Wechseljahre gewidmet. Was hat Sie denn dazu bewogen, ein Buch auch über diesen Zeitabschnitt zu schreiben, auch da sich sehr zu engagieren durch Fortbildung, durch Vorträge, durch Seminare? Der Titel Ihres Buches heißt dafür immer Jung, Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht. Was hat Sie dazu bewogen, auch wirklich sich diesem Thema so anzunehmen und ein Buch darüber zu schreiben?
Ja, einmal habe ich selber früh diese Wechseljahrsfragen und Beschwerden an mir selber erleben dürfen und können und festgestellt, dass das einfach eine Zeit ist, die ermöglicht, ein Stück weit stehen zu bleiben und Bilanz zu ziehen. Und das ist zwar eine krisenhafte Zeit, aber auch eine Zeit, die, wenn man sie richtig, das heißt wirklich von allen Seiten mal beleuchtet, eine Zeit des Reichtums und der Fülle sein kann. Und als ich das erkannt habe, habe ich gedacht, auch das ist doch eine gute Möglichkeit, hier mal einen Fuß dazwischen zu kriegen, genau in diese ganze andere Bewegung der neuen Götzen von Schönheit und Jugend und all diesen Dingen. Und habe gedacht, das schreibe ich jetzt mal auf, was ich erfahren habe, was ich sehen durfte mit den Frauen hier, die kommen, auch mit Männern, die kommen. Und anhand von Fallbeispielen und Büchern und einigen Übungen dachte ich, es ist eine Möglichkeit, mal einen anderen Reiz zu setzen, einen anderen Impuls zu setzen.
Wechseljahre. Verstehen und bewusst erleben. Sie sagen auch oder Sie meinen festgestellt zu haben, dass die Wechseljahrsbeschwerden bei vielen Frauen immer früher beginnen, teilweise schon mit 39 Jahren. Frau Dr. Kirsken, woran könnte das liegen?
Ja, ich beobachte das tatsächlich und ich erkläre mir das so, dass Frauen einfach unter einer Mehrfachbelastung stehen und wir haben zwar alles für die Emanzipation gekämpft, aber manche trauen sich ja schon mal wenigstens nachzufragen, ob das wirklich nicht auch dazu geführt hat, dass eine Frau heute noch mehr Funktionen übernimmt. Eben die Berufstätigkeit und den Haushalt und die Kindererziehung und die große Frage der Pflege, die eben auch oftmals in dieser Zeit auftaucht, Pflege der Eltern oder der Angehörigen. Also ich sehe einfach, dass Frauen, aber sicherlich überhaupt Menschen, Männer auch natürlich, unter einer hohen Spannung und Belastung stehen. Wir sind in einer Welt, in der wir ständig erreichbar sind. Wir haben keine natürlichen Rhythmen mehr des Schlafens und Wachens. So ist es einfach eine Dauerüberlastung bei ganz vielen Menschen über eine lange Zeit. Und viele gehen wirklich sehr emotional erschöpft auch in diese Zeit rein. Und diese Menschen haben natürlich viel mehr Beschwerden als solche, die es geschafft haben, ein gewisses Maß in ihrem Leben zu halten.
Das heißt, emotional erschöpft, damit meinen Sie die sich dieser ganzen Frage auch des Rhythmus und auch der eigenen Kräfte im Leben so nie gestellt haben?
Ja, einfach ständig über Grenzen gegangen sind und ständig nicht auf sich gehört haben oder auf kleine Symptome gehört haben. Das ist ja ganz oft so.
Ja, anfangs habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir auch die Männer hier mit einbeziehen wollen in diese Sendung, die ja nun mitunter bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind. Das ist vielleicht nicht immer zum Segen der Frauenwelt. Aber haben denn die Männer in der Lebensmitte, nicht auch mit Hormonveränderungen und auch der Abnahme der männlichen Sexualhormone zu tun? Gibt es also auch bei Männern so etwas wie Wechseljahre?
Ja, Frau Engel, es gibt Wechseljahre bei Männern, ganz klar. Und es gibt natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, außer den bekannten. Jetzt auf der biologischen Ebene ist es ja so, dass die Frauen mit einem gewissen Vorrat an Eizellen auf die Welt kommen und die werden ab der ersten Periode Monat für Monat dann verbraucht und irgendwann sind sie aufgebraucht. Dann kommen diese Wechseljahre. Die Männer hingegen können ihre Samenzellen ständig neu bilden, deswegen können sie ja auch im hohen Alter noch zeugungsfähig sein. Aber sie haben trotzdem auch Abfall von Hormonen, das ist ganz klar. Sie sind nur etwas verschoben, zeitverschoben, ungefähr 10 Jahre später als bei den Frauen beginnen die männlichen Wechseljahre. Und sie haben die gleichen Beschwerden, außer natürlich, dass sie keine Blutungsstörungen haben, das ist klar. Ansonsten sind das die gleichen Beschwerden, messbare Hormonspiegel, die abfallen ab dem 40. Lebensjahr schon. Und ich lade die Männer immer sehr ein zu kommen, auch behandle sie auch, weil es gibt wenige Anlaufstellen für Männer. Es ist einfach nicht so publik und viele leiden wirklich unter ihren Symptomen. Und das ist wichtig zu wissen und sicherlich auch wichtig für die Frauen zu wissen. Und natürlich geht es ja dann auch um das Verhalten von Frau und Mann zueinander, dass man Dinge versteht, was mit dem anderen jetzt überhaupt gerade los ist.
Sie sagen, es gibt eigentlich dafür keine eigens eingerichtete Berufsgruppe von Ärzten, die jetzt für die Beschwerden der Männer da wären. Sie selber behandeln auch Männer. Wo können sich denn Männer, wenn sie die Bereitschaft haben und sich da auch in Begleitung geben wollen oder einfach auch Beschwerden haben, wohin können die sich wenden? An welche Ärzte?
Es gibt tatsächlich bisher noch wenige, die sich ganzheitlich mit Männermedizin beschäftigen. Die Urologen haben oftmals nicht die Sicht auf die hormonellen Veränderungen. Also ich will das jetzt hier nicht flächendeckend sagen. Es gibt sicher den einen oder anderen, der das tut, aber in der Mehrzahl eben oftmals nicht. Und so historisch waren es schon immer wieder Gynäkologen, die sich tatsächlich auch, da sie sich mit Hormonen beschäftigen, oftmals dann auch mit den Wechseljahren der Männer beschäftigt haben. Aber man muss sicherlich mal schauen, im berühmten Internet wird man den einen oder anderen finden. Und sicherlich wird das auch wachsen, weil sicherlich auch die Männer demnächst mehr in den Fokus kommen werden. Schließlich führen sie ja auch in den ganzen Statistiken die Zahl der Erkrankungen und Krebserkrankungen an und die Zahl der Todesfälle. Und sterben ja auch früher als die Frauen. Also es ist wirklich lohnend, da sich gut um die Männer zu kümmern.
Das hört sich doch schön an, sich auch um die Männer zu kümmern. Ja, schauen wir doch einfach mal auch auf den Körper der Frau und gucken, was ist denn da so offensichtlich, was wechselt denn eigentlich in den Wechseljahren, was geht im Körper der Frau vor sich, was ändert sich?
Kurz erwähnt, also die Frau kommt auf die Welt, hat diesen Vorrat an Eibläschen und gibt es diese Menstruation, das wissen sicherlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, irgendwann mal ist dieses Reservoir einfach aufgebraucht. Und dann passiert es, dass es nicht mehr so ganz regelmäßig verläuft im Leben der Frau. Das heißt, es kommt nicht jeden Monat vielleicht eine Blutung oder nicht jeden Monat ein Eisprung. Und dazu kommen die hormonellen Veränderungen. Das heißt, bestimmte Hormone nehmen ab. Am Anfang der Wechseljahre sind es das Progesteron, Gelbkörperhormon, was weniger wird und durch diese Abnahme einfach bestimmte Beschwerden entstehen. Und erst im Verlauf dann nehmen auch die anderen Hormone ab.
Was, wozu führt das, wenn das Progesteron abnimmt? Was hat das für Konsequenzen? Wie bekommen Frauen das zu spüren?
Wechseljahre sind meistens diese vegetativen Beschwerden. Das heißt, das sind die Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen sehr oft, aber auch Schwindelgefühle, Herzklopfen oder zum ersten Mal dieses Bewusstsein, dass man überhaupt ein Herz hat, dass man sein Herz spürt. Und häufig Blutungsstörungen. Das sind so die beginnenden Symptome der Wechseljahre. Und die haben mit diesen Hormonverschiebungen auch zu tun.
Und die anderen weiblichen Sexualhormone, die halten sich noch sozusagen, die werden erst dann später, neigen die sich oder werden weniger?
Später ab. Und das ist so ganz wichtig zu bedenken bei der Therapie. Man hat früher und tut es heute noch zum Teil den Frauen in den Wechseljahren auch schon zu Beginn feste Kombinationen gegeben in Tablettenform von Östrogen und dem Progesteron und hat damit was Falsches getan, weil zu Beginn der Wechseljahre ist eine Frau meist in einem relativen Östrogenüberschusssituation. Und wenn man da so eine fixe Kombination drauf gibt, verschlimmert man die Situation und hat dann all die unerwünschten Nebenwirkungen, die solche Hormone dann haben. Das Östrogen macht Wassereinlagerungen, das heißt, wenn man davon zu viel hat, Brustspannen, Kopfschmerzen, Migräne, Gewichtszunahme, all diese Dinge können auftreten. Also zu Beginn der Wechseljahre braucht eine Frau, wenn sie überhaupt was braucht, Progesteron, und das fällt als erstes das Progesteron ab. Im weiteren Verlauf dann das Östrogen. Und das gilt natürlich für die Männer genauso. Die Geschlechtshormone fallen ab, das Testosteron. Aber was man auch immer mit bedenken soll und beachten soll, dass wir natürlich die anderen Hormondrüsen uns auch anschauen müssen, die Schilddrüse, Nebennierenrinde. Der Körper ist ja sehr komplex und sehr vernetzt. Kein Organ, keine Zelle arbeitet für sich selber. Überall sind Regelkreise und Vernetzungen. Also das, was wir so, wo wir so stolz drauf sind, dass wir so vernetzt sind, das ist im Körper schon längst auf das ja Wunderbarste eben durch Gott Geschaffene vollzogen. Das heißt, im Wechseln gilt es auch, die ganzen anderen Organdrüsen sich anzuschauen und die womöglich auch mitzubehandeln.
Ja, das würde jetzt sicher zu weit führen, wenn man jetzt hier anfängt, auch mit Therapieansätzen. Ich denke, das kommt sicher dann auch mit den ganzen Fragen, aber vielleicht vorab sind Sie jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dafür, Hormonpräparate oder Ersatzhormone zu geben. Die Frage ist beim Progesteron, wenn das am Beginn der Wechseljahre stark abnimmt, kann man das auch natürlich ersetzen?
Also ohne, dass wir jetzt vielleicht sehr lange auf Behandlung eingehen, ich versuche möglichst ohne synthetische Hormone, also Hormone, die einfach in der Fabrik hergestellt werden, auszukommen. Das klappt auch allermeist. Es gibt viele Möglichkeiten aus dem Bereich der Pflanzenmedizin, der Naturmedizin, aus dem Bereich auch der Homöopathie, die wirksam werden können bei der Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden. Und wenn Hormone, dann arbeite ich mit bioidentischen Hormonen, die eben weitestgehend aus Jamswurzel gewonnen werden, die einfach viel weniger Nebenwirkungen haben als die chemischen Hormone.
Frau Dr. Kirsten, über welchen Zeitraum können sich denn Wechseljahre überhaupt erstrecken? Das ist ja auch nicht so einfach abzusehen oder so einzugrenzen.
Ja, doch. Es ist eigentlich so, es ist ein Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, also ein recht langer Zeitraum und fängt so um das 40. Lebensjahr an. Und eben geht 10 bis 15 Jahre. Da sind manche Frauen immer sehr erschrocken oder manchmal auch beleidigt, wenn ich ihnen das sage, wenn sie in die Praxis kommen. Und ich sage, das hat damit zu tun, weil sie einfach denken, dass das viel später sich abspielt. Aber es ist wirklich ein längerer Zeitraum, in dem diese Wechseljahre ihren Raum einnehmen.
Tja, da könnte man jetzt denken, ach du Schreck, das ist ja wirklich ein ewig langer Abschnitt, aber wir wollen uns auch der anderen Seite zuwenden, eben auch der Frage, was lässt sich denn auch sozusagen im Denken ändern? Oder wie können diese Phase, dieser Abschnitt auch der Wechseljahre in der Lebensmitte auch ein Anfang, ein Neuanfang werden, eine Neuorientierung? Aber vorab vielleicht einfach nochmal auch diese ganz klassischen, typischen Symptome. Was sind erste Anzeichen, die meistens auch mit dem Beginn der Wechseljahre zusammenhängen? Sie haben ja schon einige Beschwerden wie diese typischen Hitzewallungen, Herzrasen, Schlafstörungen, auch Verstimmungen genannt. Was gibt es weiterhin, wo man wirklich erkennt, ja, da tut sich was, da beginnt jetzt einfach auch ein neuer Abschnitt?
Also bei den Frauen eben dann die Blutungsstörungen, also dass der Zyklus nicht mehr regelmäßig ist, dass vielleicht Pausen eintreten oder dass zum Teil Blutungen sehr stark sein können. Dass natürlich auch die Fruchtbarkeit nachlässt in dieser Zeit oder dann natürlich auch aufhört. Seelische Probleme können auftreten, das heißt Verstimmungen, meistens Traurigkeiten. Es gibt aber auch Gereiztheiten in dieser Zeit. Häufig auch dieses Gefühl von, dass man morgens aufsteht und hat so den Eindruck, da liegt ein Berg vor mir. Also Menschen, die vorher oder jahrelang wunderbar ganz viel geschafft haben und hinbekommen haben und eine tolle Zeiteinteilung hatten und plötzlich morgens denken, oje, wie soll ich denn den Tag heute stemmen? Das ist auch ganz häufig so. Wenn die Wechseljahre fortgeschritten sind, dann eigentlich erst kommen so die organischen Beschwerden. Und die können sein, dass zum Beispiel jetzt bei den Frauen, die Schleimhäute nicht mehr so gut durchfeuchtet sind, dass Scheidenentzündungen stattfinden können, dass es Schmerzen geben kann beim Verkehr. Es können Senkungen auftreten von der Gebärmutter und von der Blase. Natürlich Haut verändert sich, Faltenbildung. Oftmals auch, der Stoffwechsel verändert sich ja auch. Das heißt, viele haben Probleme dann mit dem Gewicht in dieser Zeit. Manchmal auch die Knochengesundheit, das Auftreten von Osteoporose. Und wenn die Östrogene nicht mehr so hoch sind, dann können eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch auftreten. Bei den Männern ähnlich, natürlich auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das hatte ich schon gesagt, die haben genauso Hitzewallungen und Schlafstörungen wie Frauen, auch eben dieses Gefühl, vielleicht den Aufgaben nicht mehr gewappnet zu sein, Veränderungen an der Prostata, Vergrößerungen, natürlich auch sexuelle Probleme eventuell in dieser Zeit, einfach durch Testosteronabfall und auch seelische Verstimmungen.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Ein ganzer Katalog an Symptomen, an Beschwerden, die da einfach auch auftreten und die vielleicht auch einen ganz natürlichen, normalen Alterungsprozess einleiten, mit dem wir heute natürlich ungern etwas zu tun haben wollen. Was sind denn so Probleme, was sind Fallbeispiele, was sind Geschichten, was sind Belastungen, mit denen Frauen zu Ihnen in die Praxis kommen im Hinblick auf ihre bevorstehenden Wechseljahre, Frau Dr. Kirsten?
Also das häufigste wirklich, der Einstieg ist meistens die Blutungsstörung. Bei Frauen sind halt die Wechseljahre deswegen auch spürbarer, weil oder ersichtlicher, weil Frauen einfach getaktet sind und durch den monatlichen Zyklus. Und wenn da sowas passiert, wie dass eine Blutung aufhört, dann ist natürlich eine Frau beunruhigt. Das heißt, das ist sicherlich das häufigste und gefolgt wirklich von den Hitzewallungen und den Schlafstörungen. Und aber auch den depressiven Verstimmungen. Und da bin ich immer froh, wenn Sie in die Praxis kommen und nicht irgendwo landen, wo Sie vielleicht bei irgendeinem Hausarzt dann gleich ein Antidepressivum bekommen. Das sehe ich leider auch ganz häufig. Das macht mich immer sehr betroffen, weil das einfach keine gute Medizin ist und den Frauen auch nicht hilft.
Das heißt, da gilt es eben dann wirklich auch Zeit zu haben, Zeit für Gespräche, um überhaupt zu sehen, was hängt denn womit zusammen. Und das dokumentieren Sie auch in dem Buch, das Sie selber geschrieben haben, wo Sie auch einfach viele Beschwerden, viele Beispiele von Frauen nennen, die mit ihrer ganz eigenen Lebensgeschichte eben nun in diesen Zeitabschnitt kommen und die Beschwerden, wie sich da mal herausstellt, auch immer eine ganz individuelle Komponente haben, die eben auch wirklich mit dem eigenen Charakter, mit der eigenen Lebensgeschichte auch ganz eng verwoben ist. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Wechseljahre verstehen und bewusst erleben. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Wechseljahre verstehen und bewusst erleben. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu Gast ist Frau Dr. Carmen Alice Kirstgen aus der Nähe bei Darmstadt. Dort ist sie in eigener Praxis tätig als Gynäkologin, Ärztin für Naturheilverfahren, außerdem mit der Zusatzausbildung für systemische Beratung und als Psychotherapeutin. Es gibt ja gewisse Zeitgeistphänomene und über die haben wir auch schon gesprochen und die machen es uns heute einfach besonders schwer, im inneren Gleichgewicht mit uns und auch mit unserer Umwelt zu leben, kurz eben auch glücklich zu leben. Unsere Zeit ist bekanntermaßen sehr schnelllebig, sie ist hektisch, sie wertet auch oft nur äußeres Auftreten und das äußere Erscheinungsbild. Nur eine materielle und auch stets aufsteigende Erfolgskurve findet Beachtung. Sinnfragen etwa oder ein tieferes Analysieren individueller oder auch gesellschaftlicher Fragen finden in so einer medial gesteuerten Mainstream-Gesellschaft wenig Gehör. In diesem Sinn mahnen Sie, Frau Dr. Kirsken, auch in Ihrem Buch mit der heiligen Prophetin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen an, auf die eigenen Kräfte und auf die eigene Intuition zu hören. Sie zitieren die mittelalterliche Äbtissin mit folgenden Worten. Wenn der Mensch geistig mehr aufnimmt, als er innerlich verarbeiten und ins Werk setzen kann, dann wird er krank, weil er im unrechten Maß ist. Es fehlt ihm das Opus Cordis, das Werk des Herzens. Er wird krank an Verkopfung. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Inwieweit haben Sie das hier auch ganz bewusst aufgenommen? Und ist es Ihnen auch vielleicht in der Verarbeitung, in der eigenen Wechseljahre ein wichtiger Meilenstein, auch auf das zu achten, Frau Dr. Kirsken?
Ja, schön, dass Sie diesen Teil auch ansprechen, dass Sie auch Hildegard ansprechen. Es ist für mich eine große und wichtige Lehrerin geworden in dieser Zeit, ganz besonders auch in Wechseljahren, durch diesen Schatz, den sie hinterlassen hat, ihre Werke, die sie geschrieben hat, sowohl die medizinischen und die theologischen, kann man immer wieder lernen und studieren, wie geht man gut mit seinem Leben um und auch mit sich um. Sie hat wie keine andere einfach immer wieder Körper, Seele und Geist vereint, hat sich immer wieder die Orientierung am Schöpfer genommen, Schöpfer und Geschöpf immer wieder in den Mittelpunkt ihres Werkes gestellt. Das heißt, hier ist immer der Bezug des Menschen zu seinem Schöpfer. Und für sie ist es ganz wichtig, dass ein Mensch im rechten Maß lebt, im rechten Maß des Wachens und des Schlafens, im rechten Maß des Tuns, des Arbeitens. Das ist ja auch in der benediktinischen Regel sehr verankert. Und es ist einfach eine Grundlage für Gesundheit. Außerdem ist natürlich in ihrem medizinischen Werk sind wunderbare Rezepte, die man in dieser Zeit auch verwenden kann, auch für die Wechseljahre. Von daher ist sie ganz wichtig geworden. Mir ist das auch deswegen so wichtig, weil wir ja oftmals hier in unserem in Europa gerne uns woanders hin orientieren. Da haben wir nicht mehr den Bezug zu Gott und dann müssen wir in die fernöstlichen Gebiete eindringen. Und das ist was ich schon lange nicht verstehe, weil es wirklich gute europäische Medizin gibt, sei es die Hildegard-Medizin, sei es der Kneipp, sei es der F.X. Meyer. Das sind alles wunderbare Dinge, die uns helfen können und die auch gemacht worden sind und entstanden sind in unseren Breitengraden. Schließlich sind wir ja keine Chinesen. Also wir haben hier alles. Wir müssen nicht woanders hinschielen.
Ja, das ist sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Die Frage, warum man eben nicht das nimmt, was vor der eigenen Haustüre schon eigentlich fertig da ist, aber vielleicht dadurch, dass es so bekannt ist, eben an Interesse auch eingebüßt hat. Aber vorerst vielleicht auch nochmal zu der Frage nach diesem Maßhalten, dass der Hildegard von Bingen hier auch so wichtig ist und auch dem Menschen, der vielleicht manchmal wirklich an Verkopfung leidet oder sich in unendliche Geschäftigkeit hineinwirft und hineingibt, damit aber den Kontakt zu sich selber auch völlig aus den Augen verliert. Was kann uns denn helfen, auch gerade in diesem Abschnitt und dieser Phase der Wechseljahre so ein rechtes Maß überhaupt zu finden und da wieder auch einen Kontakt zu sich selber zu bekommen?
Ich versuche immer bei den Gesprächen einzugehen darauf, auf sogenannte, ich nenne sie Basismaßnahmen oder man kann auch Lebensstilmedizin sagen. Das sind alles Dinge, die ein Mensch selber tun kann, ohne dass er groß zum Arzt gehen muss. Das heißt, er kann sich kümmern und sollte sich auch kümmern in dieser Zeit um Fragen wie ernähre ich mich? Und da hilft Hildegard ungemein mit ihrer Ernährungsmedizin, mit Dinkel zum Beispiel. Frage der Ernährung, die Frage der Bewegung, was tue ich? Was muss ich tun für mich? Was ist für mich ein guter Sport? Ein gutes Maß an Bewegung auch. Dann immer wieder auch was kann ich tun, um ein Stück weit Belastungen und, ich sage jetzt einfach mal wirklich, Vergiftungen verschiedenster Art loszuwerden? Da gibt es Möglichkeiten mit bestimmten Medikamenten, Tees, aber auch mit Dingen wie Aderlassen, dem Schröpfen. Dann aber auch ganz wichtig der Punkt immer wieder der Entspannung. Und auch den Menschen, die, ich habe ja meistens mit Menschen zu tun, die dem lieben Gott jetzt nicht mehr so freundlich gegenübergestimmt sind, den sage ich auch, es ist wichtig, selbst wenn ihr euch nur eine halbe Stunde am Tag nehmt. Und die gehört ihnen. Und das einzuführen, wenn es auch nur eine halbe Stunde am Tag ist, wo man mal nicht erreichbar ist, auch nicht für Familie, auch nicht für den Hund, auch nicht für den Partner, auch nicht für sonst jemanden, und die füllt. Und wie man sie füllt, das sollte jeder einfach dann selber entscheiden. Die Leute, die noch einen Bezug haben, die beten können oder meditieren können, haben da ja eine ganz gute Möglichkeit. Und wenn man diese Dinge beachtet, sind wirklich einfache Dinge, ganz wesentliche, grundlegende Dinge, tut man schon einen guten Teil dafür, um gut durch diese Zeit zu kommen. Und wenn man sich immer wieder die Zeit nimmt auch und stehen bleibt, diese halbe Stunde von mir aus am Tag hat, dann werden auch andere Fragen kommen. Und man wird merken, diese Zeit besteht ja nicht nur darin, dass es um Schönheit oder Verlust von Schönheit geht, sondern es kommen ganz andere Fragen, wesentliche Fragen, ganz wesentliche Fragen. Und da ist es dann sehr gut, wenn ein Mensch bereit ist, weiterzugehen. Und deswegen biete ich da auch immer wieder Seminare an, um da den Raum zu öffnen dafür. Und dann merkt man erstmal, wie viel Menschen auch noch beschäftigt sind mit ihrer Herkunftsfamilie, mit Dingen, Normen aus dieser Zeit, wie viel Verbitterung noch in Menschen ist, wie viel Unversöhnliches, wie viel Streit, zum Teil auch noch mit der eigenen Familie und aber auch mit sich selber. Alle solche Dinge sind wichtig in dieser Zeit anzuschauen.
Sie haben auch selber in Ihrem Buch dann praktisch das, was Sie jetzt gesagt haben, also als Basismaßnahmen, das auch zusammengefasst in den 6 Lebensregeln nach der Hildegard von Bingen, was einfach mal so eine Grundorientierung wäre. Und Sie sagen jetzt selber oder sprechen das auch an, dass oft in der Lebensmitte Dinge auftauchen, Fragen, die nach einer Neuorientierung verlangen. Eben vielleicht noch etwas, was nicht aufgearbeitet ist in der Biografie, Verletzungen, auch dass es eventuell pflegebedürftige Eltern gibt, dass Kinder das aus dem Haus gehen, dass sich da einfach Mann und Frau wieder ganz neu aufeinander einstellen müssen. Sind das so wesentliche Fragen, die immer wieder anklingen, die auch vielleicht oft mal unter den Teppich gekehrt werden und dann sich aber an anderer Stelle doch wieder, ja, vielleicht auch mit körperlichen Symptomen zu Wort melden?
Absolut. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen dann nicht wirklich hinschauen wollen erstmal. Aber wenn man ihnen ein Stück weit die Hand reicht, sage ich einfach mal, im Gespräch und zuhört, dann kommen diese Dinge. Und es ist unheimlich erleichternd dann auch, das anzuschauen. Ich hatte neulich eine Patientin, die ich schon lange betreue, in verschiedenen Phasen. Und da ging es nun darum, der Mann wurde krank und es gibt da ein Geschäft und da sind auch die Kinder und Schwager und so weiter drin in diesem Geschäft. Also es geht um diese Fragen auch, wie geht so ein Leben dann weiter? Muss man ein Stück weit Arbeit abgeben? Wie organisiert man das? Es ist unheimlich spannend dann gewesen, mit ihr darüber zu sprechen, überhaupt nur den Raum von einer Stunde mal zu geben. Und sie konnte danach einfach anders auf diese Probleme schauen. Und das ist in vielen Bereichen so. Das heißt, es ist ganz wichtig, die Dinge eben nicht unter den Tisch zu kehren, familiäre Themen, Probleme mit den Kindern, all diese Dinge, die ja in dieser Zeit zusammenkommen, oftmals wirklich zusammenkommen, sich dafür Zeit zu nehmen.
Sich dafür Zeit zu nehmen, empfehlen Sie jetzt immer dann gleich, sich an einen Therapeuten zu wenden, an einen Psychotherapeuten? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Wem schenke ich vielleicht ein offenes Herz oder wer hat ein Gehör für mich, ein offenes Ohr für mich? Wie sind da die Erfahrungen? Wie begleiten Sie da auch Frauen und auch Männer durch diese Zeit? Wie haben Sie es bei sich selber erlebt, in ein gutes Zwiegespräch auch gekommen zu sein, um auch ein Stück Lebensgeschichte aufzuarbeiten?
Man muss nicht jedes Mal zum Therapeuten gehen. Das kommt immer darauf an, in welcher welcher Lebenssituation man ist. Vielleicht kann auch mal ein Freund oder vielleicht auch mal wirklich ein Priester zuhören in dieser Situation. Aber oftmals ist es heilsam oder ist es gut, dass mal ein Außenstehender dabei ist oder mal drauf schaut. Weil man sonst vielleicht, wenn man nur innerhalb der Familie sich das Zuhören holt, vielleicht immer wieder in gleiche Muster reinfällt. Und ich selber habe das allein schon durch meine Ausbildung immer wieder auch diese Außenschau gehabt. Und erlebe aber auch, oder ja, dass gewisse Themen ja, die sind ja nicht dann irgendwie, da macht man ja nicht einen Haken dran oder so und dann hat man sie erledigt, sondern die gehen weiter. Gewisse Verletzungen, die entstanden sind, zum Beispiel durch Familie, die ja zeigen sich oftmals immer mal wieder, aber mit anderer Schärfe und Härte. Und ich finde das gerade auf die Dauer dann gesehen spannend und heilsam, wenn sich Dinge auflösen und dadurch auch Menschen neue Möglichkeiten haben zu handeln.
Also vielleicht auch eine Chance, wieder zu mehr Vertrauen und Gelassenheit zu kommen. Einige Probleme, vielleicht auch Wunden, Verletzungen zu akzeptieren oder vielleicht auch anzunehmen, dass man sie jetzt nicht irgendwie weiter zukleben kann oder zupflastern kann, sondern dass sie vielleicht mal wieder an die Oberfläche kommen dürfen, dass man sie anschauen kann, dass man sie auch abgeben kann und dass sie dann vielleicht aber auch nicht gleich verschwunden sind im Sinne, wie Sie sagen, ja, jetzt will man doch das eine oder andere endgültig einfach mal abgehakt haben. Das wäre natürlich zu schön, aber das ist leider eben dann doch nicht immer der Fall. Ja, Wechseljahre verstehen und bewusst erleben, das ist das Thema, mit dem wir uns hier heute in der Lebenshilfe beschäftigen. Zugeschaltet ist als Gesprächsgast Frau Dr. Kirstgen, sie ist Gynäkologin, Ärztin für Naturheilverfahren, systemische Beraterin und Psychotherapeutin in eigener Praxis bei Darmstadt. Eine weitere Frau hat sich jetzt gemeldet, die ich begrüßen darf am Telefon aus der Pfalz. Grüß Gott.
Schönen guten Morgen zusammen. Ich hätte eine Frage an die Frau Doktor. Ich bin über 70 schon, habe immer noch Schweißausbrüche, wenn ich in ein Geschäft gehe, so wie ich eine kleine Ängste hätte und dann nur im Gesicht und auf dem Kopf, in der Nacht schwitze ich nicht. Und dann habe ich schon seit Jahren Blut im Urin und man weiß nicht, wo es herkommt. Jetzt war ich beim Frauenarzt, der hat gemeint, ich soll Östrogene nehmen. Und da war früher mal was mit dem Busen, so ein Kalkstein, jetzt traue ich mir das nicht mehr einzunehmen. Was sagen Sie dazu, Frau Doktor?
Dieses Schwitzen, auch wenn Sie jetzt 70 Jahre alt sind, muss jetzt nicht ein hormonelles Schwitzen sein. Es kann wirklich auch mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängen. Und Sie sagten auch, das kommt ja nur tagsüber oder in bestimmten Situationen. Da kann hilfreich sein, alles, was so ein bisschen das Nervensystem einfach auch beruhigt. Oftmals, wenn man regelmäßig einen Salbeitee mit Melisse regelmäßig abends vorm Schlafengehen trinkt, könnte schon hilfreich sein. Oder Hildegard empfiehlt zum Beispiel den gelöschten Wein, der auch gut ist für die Beruhigung des Nervensystems. Diese Blutsituation, Blut im Urin, haben viele Frauen. Oftmals findet man tatsächlich keinen Hintergrund. Es kann aber auch damit zusammenhängen, einfach weil weniger Östrogen im Körper ist, dass die Schleimhaut nicht mehr so gut durchblutet und es kann zu kleinen Einblutungen, weil die Gefäße auch nicht mehr so stabil sind, kommen. Ökolp, das ist zum Beispiel so ein Östrogenzäpfchen einzunehmen, kann hilfreich sein. Ich würde es aber nicht in großen Mengen machen, vielleicht ein-, zweimal in der Woche, über Nacht. Dazu muss man aber tatsächlich auch wissen, wie jetzt die Brustgesundheit ist. Man sagt, dass dieses Östrogen nur dort an der Schleimhaut wirkt, also im Scheiden- und Blasenbereich. Könnten Sie probieren und gucken, ob Sie irgendwas spüren an der Brust, dann würde ich es nicht weiternehmen.
Das war dann meine Frage. Herzlichen Dank.
Dankeschön für den Anruf. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin, die auch anonym bleiben möchte. Sie sind auf Sendung. Ich grüße Sie.
Ja, ich wollte zwei Themen ansprechen, die Frau Dr. Kirstgen angesprochen hat, nämlich einmal zu Depressionen und Hausärzte, die gleich Medikamente verschreiben. Also bei mir war es so, ich hatte wirklich arge Depressionen schon und bin zum Hausarzt gegangen und der hatte mir Tabor verschrieben. Ich habe nicht damit angefangen, weil ich eigentlich sehr gesundheitsbewusst lebe und mir der Gefahr der Abhängigkeit einfach bewusst bin. Und das Zweite, ich bin dann über die Ernährung, über die Hildegard-Medizin auf Dinkelsprossen gekommen, zwar über eine andere Schiene, nämlich Dr. Brucker, der da das Frischkorn-Müsli empfiehlt. Und ich habe dann mit Sprossen angefangen und ich habe die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ich habe keine nächtlichen Schweißausbrüche mehr. Depressionen kenne ich nicht mehr und ich hatte wirklich schon einige Jahre darunter zu leiden. Ja, das wollte ich einfach noch mal beitragen und untermauern, was Sie eigentlich schon angesprochen haben, Frau Dr. Kirsten, so Ernährung und eben auch, ja.
Dankeschön. Wir geben das einfach mal weiter und hören, was Frau Dr. Kirsten zu sagen hat.
Ja, das ist schön, dieser Beitrag von der von dieser Dame, weil die Dinkelernährung ist wirklich ein Schatz, ja, also die und einfach herzustellen. Man kann sich da auch einlesen, es gibt sogar Kurse dafür. Ja, der Dinkel ist ein ganz gesundes Getreide und tatsächlich hat diese Situation mit den Verstimmungen oftmals zu tun mit dem Serotoninhaushalt. Und Dinkel wirkt sich positiv aus, weil er eben bestimmte Eiweiße enthält. Und die werden weiter verstoffwechselt zu diesem Serotonin, Melatonin, was wichtig ist, dass wir gut schlafen und dass wir auch, dass die Stimmung auch ausgeglichen ist. Man kann da wirklich so viel mit einfachen Dingen und Gutes tun mit dieser Dinkelernährung.
Mhm. Ja, ich habe wirklich die besten positiven Erfahrungen damit gemacht. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Kirsten. Danke, Frau Engert.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ihnen alles Gute. Ja, die Dame sprach jetzt von Dinkelsprossen. Im Besonderen ist das, spielt das jetzt eine Rolle oder macht das eben der Dinkel überhaupt sozusagen als Grundnahrungsmittel in der Ernährung aus?
Es geht schon um Dinkel als Grundnahrungsmittel. Dinkel kann man ja als Habermus, also das ist mehr dieser geschrotete Dinkel, zu sich nehmen oder kann ihn wie Reis kochen, die Körner. Man kann schöne Gerichte damit herstellen. Es geht grundlegend um den Dinkel und sicher auch das, was Hildegard weiter noch zur Nahrung sagt, da geht es ja noch um andere Dinge, welche Gewürze verwende ich, welche Gemüsearten verwende ich. Sie beschreibt ja ausführlich in ihrer Physika die verschiedenen Pflanzen und auch Tiere, was sie für eine Wirkung haben auf den menschlichen Organismus.
Jetzt sind wir heute auch so weit, dass man eben auch natürliche Hormone in Nahrungsmitteln festgestellt hat. Wenn wir das vielleicht noch einmal anschauen und eben da nochmal fragen, weil Sie auch gesagt haben, sozusagen ein typisches Merkmal, mit dem die Wechseljahre beginnen, ist, also auf der hormonellen Ebene ist man das Progesteron, das Gelbkörperhormon, das für die zweite Phase des Zyklus verantwortlich ist, abnimmt. Wie könnte man denn das vielleicht jetzt auch ein bisschen natürlich über Nahrungsmittel ersetzen oder zuführen? Oder ist das nicht sinnvoll?
Viele fangen ja damit der Soja-Diskussion an. Sie können aber durch solche Nahrung nicht wirklich messbare Spiegelveränderungen herstellen. Da halte ich wenig davon. Ich denke, eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen und zum Beispiel auch Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen, die eben da durchaus jetzt dann Phytoöstrogene, also mehr Östrogen enthalten, das macht Sinn. Aber das Progesteron ist eben in solchen Pflanzen wie Jamswurzel enthalten. Das ist nicht jetzt unbedingt über die Ernährung herzubekommen. Aber es ist häufig so, dass wenn Frauen oder auch Männer viel Wert auf diese, wie ich sie vorhin sagte, Basismedizin legen, also auf gesunde Ernährung und Bewegung, dass auch gewisse Hormonschwankungen nicht unbedingt gleich durch ein Hormon ausgeglichen werden müssen. Das ist auch häufig gar nicht nötig. Ja, es ist häufig möglich, durch Basisstillmedizin und vielleicht Zugabe von bestimmten Aminosäuren oder Vitaminen, da muss man sich eben auskennen damit, was man da machen soll oder was man braucht, dass man da ganz gut durch diese Zeit durchkommt. Es gilt nicht für alle, aber für viele gilt das.
Eine weitere Frau hat sich gemeldet aus Mainz. Ich begrüße Sie recht herzlich am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin 72 Jahre alt, aber ich erinnere mich an einen Traum, den ich mit 40 oder 43, ich kann das ja nicht mehr genau sagen, hatte. Und den wollte ich zum Beitrag geben. In diesem Traum kam ein junges Mädchen auf mich zu, das weiß gekleidet war, hatte einen Kranz auf dem Kopf, einen Blumenkranz und einen Blumenstrauß in der Hand. Und danach kam eine ältere Frau, die auch in weiß gekleidet war, aber die hatte keinen Kranz mehr auf den Kopf. Und dieses Mädchen gab der älteren Frau diesen Blumenstrauß. Und dann bin ich aufgewacht. Und da dachte ich, das hat was zu tun mit den Wechseljahren. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr die Periode bekommen und hatte auch keinerlei Beschwerden danach. Diesen Beitrag wollte ich geben.
Dankeschön.
Bitte.
Wir geben das gleich mal weiter an Frau Dr. Kirsken, die vielleicht das auch einordnen kann, schon ähnliche Erfahrungen auch mit Patientinnen gemacht hat.
Ich finde es eine wunderschöne Geschichte oder wunderschönen Traum, den Sie da erzählt haben. Eigentlich sollte es so ja sein, gell, dass die Jugend irgendwo ein Stück weit auch was an das Alter gibt und das Alter achtet. Wie Sie das jetzt in dem Traum erlebt haben, finde ich ganz wunderschön. Es gibt ja auch Kulturen, in denen wirklich der alte Mensch auch nochmal ganz anders betrachtet wird und dem eine ganz andere Achtung entgegengebracht wird. Und dann ist es sicherlich auch leichter, älter zu werden. Aber wenn man das so im Traum erlebt hat, ist das natürlich ein Geschenk.
Ja, und ich denke, dann machen es ja wahrscheinlich auch viele Menschen aus, die so altern, dass wir ein Vorbild an ihnen vielleicht sehen oder auch junge Menschen eben sehen, dass es alte Menschen gibt, die durchaus eine ganz positive Einstellung zu ihrem eigenen Alt- und Älterwerden haben und vielleicht auch eine gewisse Klugheit, eine gewisse Weisheit ausstrahlen. Ja, oder einfach nur sozusagen in sich ruhen und mit sich zufrieden sind, trotz der nun ja nicht mehr so vorhandenen Kräfte und auch was eben abnimmt, aber trotzdem etwas Positives einfach auch dazu beitragen können. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen. Sie plädieren ja auch dafür, achtsam zu leben, auch zu sich selber zu kommen, im Kontakt mit der eigenen Seele zu leben. Wer die innersten und die tiefsten Beweggründe der eigenen Seele kennt, der hat ja eigentlich damit auch den Schlüssel zu eigenen Verhaltensweisen in der Hand und kann daraufhin, denke ich, auch Verhaltensänderungen anstreben. Und Sie haben ja selber schon gesagt, dass Sie sich wundern, warum wir heute oft erst Anleihen an eben teilweise esoterische oder auch fernöstliche Meditationspraktiken machen müssen, die vielleicht unserem Kulturkreis gar nicht so entsprechend, um eben in diesem Sinne achtsam zu leben. Da einfach nochmal so nachgefragt, welche naheliegenden Schätze gibt es denn in unserem christlichen Glauben, auch aus jahrhundertelanger Gebets- und Glaubenspraxis, die da versteckt sind, die es auch vielleicht wieder neu zu entdecken gilt, Frau Dr. Kirsken?
Ja, nun, ich denke, die Menschen, die im Glauben verwurzelt sind oder jetzt im christlichen Glauben verwurzelt sind, die wissen darum, dass wir unendliche Schätze haben. Also wer katholischen Glauben ist, hat die Schätze der Sakramente, sie sind unendlich. Es gibt immer wieder die Möglichkeit der, ja, eben des Bilanzziehens, was ein Katholik eben in Form einer Beichte macht. Das ist hilfreich auch für diese Zeit. Vor allem die Ausrichtung. Also, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo er sich fragt, warum das Ganze, ja? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und viele haben da eben keine Antwort drauf. Und ein christlicher Mensch hat eine Antwort drauf. Und ich denke, vieles dieser Betriebsamkeit, was wir haben, des Lauten und des Getöses, was wir haben, da geht es ja immer wieder darum, zuzudecken, die wohl tiefste Frage, die jeder Mensch in sich hat. Ja. Es gibt sicher gar keinen Menschen auf dieser Erde, der rundum irgendwie glücklich sein kann oder wo nicht irgendwas hier auf dieser Erde fehlt. Also das heißt, und der nicht irgendwo auch in sich irgendeine Einsamkeit hat. Und das ist eben die Stelle, wo wir uns dem Eigentlichen, dem Wesentlichen zuwenden können und Gott zuwenden können. Und auch das ist ja ein Prozess. Also es ist ja so, sicher ist ein Kinderglaube ja was ganz anderes als in der, sag ich mal, Sturm- und Drangzeit, wo viele ja dann andere Wege gehen. Aber gerade dann Wechsel und Altern führt ja viele auch wieder eben zu diesen tiefen und eigentlichen Fragen. Und wenn man da weitergeht, kriegt man eine neue Ausrichtung. Dann ist ein Tag natürlich auch anders. Und auch wenn ich mich dann im Spiegel sehe und nicht mehr so hübsch aussehe, weiß ich doch, dass es ja eigentlich woanders hingeht. Und das ist ja nicht das Eigentliche, das ist nicht das Wesentliche. Und ich kann auch immer mehr mich selber kennenlernen, kann manche Dinge lassen, loslassen, dahin geben, wo sie hingehören, auch Verletzungen, die zum Beispiel Eltern oder Geschwister zugefügt haben, einfach auch mal abgeben, im Glauben abgeben. Und dann werde ich freier. Das ist dann Fülle. Das ist dann wirklich Leben in Fülle. Und das ist aber nicht ein Prozess, den man irgendwie im Buch lernt, sondern da geht es doch sehr viel um das, ja, im Gespräch, in der Stille mit Gott sein und vielleicht auch andere Menschen finden, die diesen Weg gehen. Und ja, das denke ich, dass wir da einen ganz großen Schatz haben. Mhm. Wenn ich natürlich an Gott nicht mehr glauben kann, wird es schwierig. Aber wenn ich glaube, dass es da einen gibt, der mich, wie es in der Bibel steht, auserwählt hat, erdacht hat und den ich wiedersehen darf oder irgendwann sehen darf, ja, dann ist das eine andere Ausrichtung.
Mhm. Ja, eine weitere Hörerin hat sich noch gemeldet. Ich darf eine Frau aus Bad Waldsee begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe mich wiedererkannt in einer bestimmten Thematik, die Sie genannt haben. Zum Beispiel, früher war die Schaffenskraft toll. Und jetzt, also ich bin im Alter von 53 Jahren und morgen ich stehe auf und denke, ja, eigentlich hätte ich viel Arbeit, aber ich krieg nichts hin. Mhm. Und was empfehlen Sie für Lösungsansätze?
Mhm.
Also ich stehe auf und denke, ja. ich bin ganz wohl und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Mhm. Also wenn Sie sagen, Sie sind im 53. Jahr, dann ist das ja in dieser Wechselzeit. Und es kann durchaus möglich sein, dass es gut ist, mal zu gucken, dass Sie unterstützt werden, dass sie irgendwas einnehmen. Das meine ich jetzt nicht wirklich Hormone, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und dann ist
was
es auch nicht
was einnehmen
für diese Wechselsituation. Oftmals ist es eben so, dass man sollte schon mal gucken, wie ist es gerade mit der Schilddrüse. Viele Frauen haben echt da Probleme in dieser Zeit und dann ist der Antrieb so reduziert.
Ja, enorm.
Ja, und dann ist es schon sinnvoll, dass man mal schaut, was fehlt da nicht irgendwas. Mhm. Ja? Manchmal kann es ja, weiß ich was, Zink oder Selen sein. Das kann man ja alles überprüfen. Das würde ich schon tun, weil man sich sonst so schwer tut einfach.
Wie wäre jetzt der beste Weg, das zu überprüfen?
Ja, einen Arzt finden, der auch ganzheitlich da drauf schaut und vielleicht mal wirklich einen Hormonstatus macht und einen Vitaminstatus macht und die Schilddrüse mal auch untersucht. Das kann man noch machen.
Mhm.
Das findet man auch.
Ja.
Und dann finde ich aber auch ganz wichtig, weil Sie so sagten, ich kriege nichts hin. Das ist dann auch ganz häufig im Wechsel so, dass man sich da so ein bisschen klein macht immer wieder, ja. Lohnt nicht oder es hilft nicht, sich so zu vergleichen mit dem, was man sagen wir mal 10 Jahre vorher hinbekommen hat. Tatsächlich, Rhythmen verändern sich oder auch die Kraft verändert sich. Das heißt, es gilt irgendwo den Tag so zu strukturieren, dass ich ihn gut bewältigen kann. Vielleicht wirklich auch mal einen Plan machen für so einen Tag, am Vorabend oder am Morgen. So wie quasi der eigene Manager zu werden für die Tätigkeit, die man da vor sich hat, was auch immer das sein mag, und die ein bisschen zu strukturieren und zu gucken, was hat am Ende des Tages geklappt und zu danken für das, was geklappt hat und nicht wieder zu gucken, was hat alles nicht geklappt.
Okay.
Ja? Weil dieses immer zu gucken, was nicht geht, macht einen auf die Dauer wirklich runter. Also so sind beide Sachen, mal nach dem Körperlichen zu gucken und mal so selber sich, sage ich mal, in diese Art zu führen.
Mhm. Ist Ihnen damit ein Stück weitergeholfen?
Ja, danke.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Eine weitere Hörerin, die auch anonym bleiben möchte, darf ich jetzt noch begrüßen. Grüß Gott. Hallo, hören Sie uns?
Guten Morgen, grüß Gott. Guten Morgen, Frau Dr. Kirsten und auch die nette Dame, die da nebendran ist, auch guten Morgen. Ich möchte erst mal was anmerken. Und zwar, also ich persönlich hole mir die Kraft bei Gott. Das heißt, durch die Heilige Messe, durch das Gebet und auch durch regelmäßige Beichte. Das sind also so meine Punkte, wo ich auch ganz viel Kraft jetzt in dieser schweren Zeit bekomme. Dann wollte ich noch sagen, was mir persönlich hilft, ist, ich trinke seit einiger Zeit regelmäßig Misteltee. Und zwar den Misteltee setze ich mir kalt an. Der muss also mindestens in kaltem Zustand 10 Stunden ziehen. Und dann wird er, also mindestens 10 Stunden, können auch ein bisschen mehr sein, dann wird er erwärmt. Und das bekommt mir sehr, sehr gut. Und da dann hatte ich noch eine Frage an die Frau Dr. Kirsken mit puncto Ernährung. Auf was muss ich jetzt achten oder wie kann ich mich gesund ernähren in diesen Wechseljahren?
Ja, bin ja neben dieser, oder ein Teil der Praxis beschäftigt sich bei mir sehr mit dem Darm auch, weil ich Meierärztin bin auch. Und da stelle ich immer wieder fest, dass man sehr individuell gucken muss. Es gibt viele Menschen, die heute nicht mehr eine gute Darmfunktion haben. Und deswegen sollte man Gemüse essen, man sollte viele gekochte Sachen essen, die wenigsten vertragen noch Rohkost. Und auch die Milchprodukte werden eigentlich nicht mehr gut vertragen. Man sollte ein gewisses Maß halten bei dem Ganzen. Die Dinkelküche, sich damit zu beschäftigen, ist hochlohnend. Und sollte auch darauf achten, dass man wirklich gut frühstückt, Mittag isst, gut kaut dabei und sich Zeit nimmt für die Mahlzeiten und abends möglichst wenig zu sich nimmt.
Gut. Das war's schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an euch allen. Gottes reichsten Segen.
Danke. Vielen Dank.
Ja.
Auf Wiederhören. Ja, das waren ja nun dann doch einige Fragen. Und mit der Zeit sind wir jetzt auch so weit, dass wir zumindest für diesen Teil heute ans Ende der Sendung gekommen sind. Wechseljahre verstehen und auch bewusst erleben. Sie haben ja eingangs gesagt, Frau Dr. Kirsten, Sie haben es dann so gesehen, dass Sie schon auch diese Beschwerden an sich erleben durften. Das heißt, Sie haben auch viel Positives daraus gewonnen. Vielleicht geben Sie auch da noch zumindest dem Drittel an Frauen, die eben doch mit stärkeren Beschwerden durch die Wechseljahre gehen, auch noch mit etwas mit auf den Weg abschließend.
Frauen, die wirklich stärker darunter leiden, oder auch die Männer, sollten einfach schauen, dass sie jemanden finden, der sie begleitet und möglichst ganzheitlich begleitet. So wie wir es jetzt angesprochen haben in dieser Sendung, es ist auf jeden Fall lohnend und ich sehe immer wieder auch Frauen, die erstmal schwierige Situationen haben und die dann doch mit einer richtigen Begleitung sie lösen können und andere Wege einschlagen können. Es gibt viele Frauen, auch Männer, die gerade um das 50. Lebensjahr herum nochmal ihr Leben nochmal ganz anders gestalten, vielleicht nochmal einen neuen Beruf beginnen, nochmal was Neues tun. All das ist möglich in dieser Zeit. Und es ist nämlich, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, tatsächlich eine Fülle, die erlebt werden kann. Und zum Teil auch Ernte und zum Teil auch wirklich eine Befreiung. Und da möchte ich wirklich Mut machen dazu. Ich habe selber jetzt auch nochmal, bin jetzt 52, auch nochmal was verändert, bin mit der Praxis nochmal neue Räume gezogen, habe sie nochmal anders aufgestellt und habe, weil ich das so wichtig finde, dass die Menschen ins Spüren kommen, auch nochmal eine Schule entwickelt, die ich so nenne, Schule für angewandte Geburtshilfe, wobei da Geburt einfach nur eine Metapher ist, die sagen soll, wir werden immer wieder irgendwo neu geboren und das ist gut in Seminaren und Vorträgen und im Spüren und im Wissen zu erlernen. Und alle, die im Glauben stehen, und es freut mich dann immer hier mit Radio Haus in dieser Sendung, weil es ja wirklich jetzt nicht die Mehrheit ist in der Bevölkerung und auch nicht die Mehrheit der Menschen, die mir hier begegnen, denke ich, die sollten einfach wissen, dass es ein ganz großer Schatz ist und sicher das Hilfreichste in Krisensituationen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Dr. Kirsken, dass Sie hier zu Gast waren in der Sendung, auch hier für Ihre ganz offene Herangehensweise. Und wer vielleicht doch das ein oder andere nochmal nachlesen möchte, sich vielleicht da einen Impuls geben lassen will, der kann das eben auch in Ihrem Buch tun, Für immer jung, Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht, im Klett-Cotta Verlag erschienen. Und anbei noch, wer ja die Sendung vielleicht noch einmal nachhören möchte, kann das auch gerne heute Nacht in der Nachtwiederholung um 23 Uhr tun oder aber auch im Online-Angebot auf unserer Homepage unter www.hore.org. Dort haben Sie im Podcast-Angebot dann die Möglichkeit, die Sendungen noch einmal zeitunabhängig herunterzuladen. Für weitere Informationen steht Ihnen auch der Hörerservice von Radio Horeb zur Verfügung. Den erreichen Sie unter folgender Telefonnummer unter der 08323 9675110. Und Sie haben natürlich auch wie immer die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08323 9675120. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihnen alles Gute, Ihre Anjuta Engert.